Herzlich willkommen zur 36. Folge von Timeout THW, dem Handball-Podcast der Kieler Nachrichten. Hier sprechen wir einmal im Monat über alles rund um den Handballrekordmeister THW Kiel, aber blicken auch immer wieder über den Tellerrand hinaus. Und in diesem Monat haben wir richtig viel, was auch auf dem Teller liegt und über den Tellerrand hinaus. Wir, das sind mein Kollege Jan-Philipp Wodke und ich, Tamo Schwarz. Hallo.
Moin, Tamo.
Ja, Jan-Philipp, es gibt einiges zu berichten. Als wichtigste Nachricht aus dem letzten Monat fällt mir auf jeden Fall ein die Vertragsverlängerung von Cheftrainer Philipp Jiecher. Wir haben Verletzte, wir haben ein lang ersehntes Comeback, gleichzeitig Debüt im Trikot des THW Kiel. Lass uns doch gleich mal mit unserer ersten Rubrik anfangen.
Zebra-Formcheck.
In welcher Form sind denn die Zebras? Was meinst du?
Ja, das ist wie immer wirklich schwer. Wir betrachten ja immer einen Monat und die Form ist natürlich, es wird Tagesform gefordert, sagen wir es mal so. Sprich, wenn wir jetzt auf den Monat zurückgucken, dann hat sich die Situation für den THW ja komplett gedreht, gewendet. Wie du schon gerade sagtest, wir haben gestern ein Comeback gefeiert, haben aber auch in diesem Monat den ein oder anderen Spieler zumindest kurzfristig oder auch längerfristig verloren. Dementsprechend fällt die Bewertung einzelner Spiele in einem Gesamtblick immer gar nicht so einfach.
Aber man muss ja sagen, die Kurve zeigt ja steil nach oben. Es waren 6 Spiele, 5 davon wurden gewonnen und nur ein Pünktchen gelassen beim VfL Gummersbach.
Und genau diesen Punkt würde ich tatsächlich als Punktgewinn bezeichnen, denn das Spiel sprach eigentlich gegen den THW von der Chronologie. Am Ende ist es ein Punkt bei einem sehr starken VfL Gummersbach, der auswärts erkämpft wurde, auch mit einer gewissen Crunch-Time-Qualität. Dementsprechend ist das vielleicht so ein bisschen auch die Kompensation des Punktverlustes gegen die Rhein-Neckar-Löwen zu Hause. Man hat sich also diesen einen Punkt, den man zu Hause weggelassen hat, irgendwo bei einem starken Team wiedererkämpft.
Oder stufst du den VfL Gummersbach jetzt aber sehr hoch ein? Also du sagst ja praktisch gerade, mit einem Punktverlust hat man einen Punktverlust kompensiert. Also ich glaube, dass der THW das Spiel in Gummersbach eher als Punktverlust, also nach dem Spielverlauf war es ein Punktgewinn, da gebe ich dir total recht. Aber in den Planungen und Zielsetzungen des Vereins war es, glaube ich, dann eher im Titelrennen ein Punktverlust.
Ja, bin ich gar nicht so ganz deiner Meinung, weil ich glaube, dass Gummersbach tatsächlich vorher aufgezeigt hat, wie heimstark sie sind. Die Füchse Berlin haben da Federn gelassen. Und wenn man das alles so in Gesamtkontext setzt, wo man gewinnen muss, wo man gewinnen kann und wo man vielleicht punkten sollte, dann finde ich schon, dass tatsächlich der VfL Gummersbach genau eines dieser Teams, mal abseits der Champions-League-Kandidaten ist, wo man Punktverluste durchaus in Betracht ziehen kann. Und dazu zählen meines Erachtens Gummersbach, normalerweise Hannover, vielleicht noch Lemgo und die Rhein-Neckar-Löwen. Das ist so die
Melsung.
Melsung, genau. Das sind so die Teams, wo es auswärts immer schwer wird, wenn die in vernünftiger Form sind. Deswegen würde ich diesen Punktgewinn tatsächlich so ein bisschen auch als Punktgewinn und nicht als vielleicht sogar Punktverlust einbuchen. Die restlichen Aufgaben, wenn man so auf die letzten Monate zurückguckt, muss man wahrscheinlich eigentlich als Pflichtaufgaben abhaken.
Ja, also ich würde da auf jeden Fall herausnehmen den Sieg in Montpellier. Das war ja der Beginn dieser Monatsphase seit der letzten Aufzeichnung unseres Podcasts. Das ist ja in diesem Konstrukt European League mit der Vorrunde und der Hauptrunde war das ja eigentlich schon das erste Hauptrundenspiel. Kurz zur Erklärung. Die beiden besten Mannschaften der Vorrundengruppe kommen in die Hauptrunde und nehmen aber ihre direkten Duelle gegeneinander mit. Das heißt, du hast eigentlich schon um die ersten Hauptrundenpunkte gespielt. Der THW hat auswärts gewonnen, hat sich danach zu Hause gegen Ostrov Wielkopolski auch keine Blöße gegeben. Also European League erstmal Haken hinter. Es geht ja jetzt morgen weiter in Bern. Morgen, dazu muss ich erklären, wir nehmen wieder einmal am Montag schon unsere Folge auf, die am Dienstag erscheint, weil du dich ja morgen auf die vergnügliche Reise mit der Deutschen Bahn ins schöne Bern in der Schweiz machst. Also European League, Haken hinter. In der Bundesliga ein Sieg gegen Melsung, auch nicht selbstverständlich in der Vergangenheit. Unentschieden in Gummersbach. Dann am Sonntag ein relativ deutlicher Sieg gegen den Bergischen HC und dann auch noch das Weiterkommen im Pokal in Balingen. Also es waren nicht alles Pflichtaufgaben. Ich würde sagen, Balingen und Bergischer HC schon, aber insgesamt kann man doch sagen, die Kurve zeigt nach oben und ich wollte noch einmal kurz das große Ganze einordnen. Also in der Bundesliga steht im Moment noch die SG Flensburg-Handewitt mit 20:2 Punkten an der Spitze. Allerdings auch, weil der SC Magdeburg noch ein Spiel weniger absolviert hat. Der hat sogar erst einen Minuspunkt und dann auf Platz 3 kommt der THW mit mittlerweile 4 Minuspunkten. Da ist also überhaupt noch nichts passiert, nichts verloren. Aber ich denke, Gummersbach und Rhein-Neckar-Löwen, das sind vielleicht doch Pünktchen. Entweder wird man sich irgendwann richtig drüber freuen oder man wird sie richtig betrauern.
Am Ende sind wir immer schlauer, aber wenn wir eben halt dagegen rechnen, dass es nicht Erlangen, Stuttgart oder Wetzlar waren, da wo die SG und der SCM Punkte gelassen haben, sind das vermutlich Gegner in einer Kategorie, gegen die man womöglich auch Punkte lassen darf.
Lass uns doch mal in dieser Folge den Zebra-Formcheck noch kurz ein bisschen ausdehnen. Und zwar habe ich ja eben schon erwähnt, der THW hat am Sonntag mit 43:35 eine 78-Tore-Hatz gewonnen gegen den Aufsteiger. Danach richtete sich der Fokus aber eigentlich so ein bisschen auf andere Sachen. Zu dem eben schon angesprochenen Debüt bzw. Comeback kommen wir gleich noch, aber es war auch ein Spiel, in dem mir ein Spieler wirklich richtig leid tat. Und wir waren danach in der Pressekonferenz und du hast Philipp Jicher dazu auch eine Frage gestellt. Der Spieler, den ich meine, ist Elias Ellefsen Ashipa Götu, der wirklich wie ein Preisboxer so richtig einstecken musste. Lass uns doch mal einmal ganz kurz reinhören, was du Philipp gefragt hast und vor allem auch, was er danach darauf geantwortet hat.
Erstmal Glückwunsch, Philipp. Machst du dir während so eines Spiels manchmal Sorgen um Elias? Der muss verdammt viel einstecken in den Zweikämpfen. Da sind viele Gesichtstrefferwischer dabei. Würdest du dir wünschen, dass der Spieler vielleicht ähnlich wie Gisli oder auch Gitzel geschützt wird in diesen Situationen?
Ich mache mir sehr viel Sorgen und das ist auch eine Thematik, die wir auch hinterher besprechen müssen, weil das ist für mich einfach zu viel. Und in der Situation sind diejenigen, die das Spiel leiten, dafür verantwortlich, dass die Spieler zu schützen. Und das letztendlich ist das eine Frage, wer hat es auf eine andere Mannschaft. Also wir wollen also das Produkthandball besser machen. Wir wollen die Härte, wir wollen die Intensität, wir wollen die Emotionen, aber es soll alles im Rahmen bleiben.
Wie hast du das dann wahrgenommen in dem Spiel? Also ich habe mich gestern noch abends mit einem Kollegen vom Solinger Tageblatt unterhalten, der mich kontaktierte. Und es war ganz interessant, mit dem habe ich, Tom Rademacher, mit dem habe ich gar nicht so oft Kontakt, aber er sagte, war das jetzt wirklich so hart? Ich habe so wahrgenommen, was da so drumherum geredet wurde und so. Und er hat einen Kommentar für seine Zeitung geschrieben, der in die Richtung ging, was soll eigentlich diese ganze Aufregung, das war eines THW Kiel überhaupt nicht würdig, da so rumzuweinen. Ich hingegen habe ihm gesagt, also das erste Foul, wo der Niederländer Koic sich ja gegen Ellefsen Ashipa Götu schon was einfallen lässt und den mit so einer Fußakrobatik einmal über die Klinge springen lässt, da hat er schon den ganzen Zorn des Publikums auf sich gebracht. Also ich fand, das war schon wirklich grenzwertig. Die rote Karte war auch grenzwertig und damit meine ich die Grenze zur blauen Karte. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, es war ordentlich thermik in der Halle, ja. Sowohl bei den Zuschauern als auch bei den Spielern. Domagoj Duvnjak hat sich der Sache dann ja auch verbal angenommen und hat mal ein bisschen den Bergischen HC zurechtgewiesen, was die sich denn nicht in der Ostseehalle oder in der Wunderino Arena leisten dürfen. Ja, es war schon teilweise grenzwertig. Ich kann verstehen, dass der BHC so spielt. Auch Balingen hat, glaube ich, im Pokal recht hart gespielt. Irgendwo muss man gucken, dass man, wenn man vielleicht handballerisch etwas limitierter ist, auch Akzente setzt. Aber ich finde, Elias Ellefsen Ashipa Götu wurde da schon ganz schön aufs Korn genommen. Und Er ist sicherlich auch kein Kind von Traurigkeit, das ist kein Handballer. Aber es gibt, glaube ich, Grenzen, wo es dann eben halt auch darum geht, was tatsächlich dem Ball und der Spielaktion gilt und was eben halt drumherum passiert. Und in diesem Fall war es, glaube ich, schon sehr, sehr kritisch, was da passiert ist. Also die erste Aktion, der geht ein Schubser von Elias Elefsen Askipa Gütü voraus, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Reaktion, wir saßen sehr, sehr nah dran, muss man ganz ehrlich sagen. Also vis-à-vis
war das. Der Schubser war aber schon auch ein sich erwehren, nachdem er gerade davor wieder einmal durch einen Fleischwolf in der Abwehr gedreht wurde. Also ja, kein Handballer ist ein Heiliger, das wissen wir sicherlich ganz genau, aber irgendwann musst du dich auch zur Wehr setzen, aber ich fand eben dann, dass diese im Fallen diese Bein-Fuß-Hebel-Akrobatik wirklich auch.
Die Beine waren plötzlich irgendwo, wo sie mit Sicherheit normalerweise nicht landen würden. Also es war, genau. Man würde von Kerze oder was weiß ich nicht sprechen. Genau. Also es war eine turnerische Höchstleistung, die dann doch, zumal Blickkontakt herrschte zwischen beiden, er im Rückwärtsfallen sah, dass Elias auf ihn zukommt und die Beine schnellten doch relativ rasant in die Höhe, sodass wo der Tritt hinging, sicherlich nicht gezielt war, aber die Idee, sich so groß wie möglich zu machen, sehr deutlich erkennbar war aus unserer Sicht. Wir saßen, glaube ich, 8 Meter, 9 Meter entfernt. Und das hat dann schon für Stimmung allgemein gesorgt. Und es gab dann 3, 4 Aktionen im weiteren Spiel, wo es grenzwertig war, wo man eben halt sagen muss, ja, und das spricht Philipp Biecher dann ja auch deutlich an, es gilt dann auch an die Adresse der Schiedsrichter, das Ganze in vernünftige Bahnen zu lenken. Es soll ja gar keinen Schutz für einzelne Spieler nur aufgrund ihres Namens geben. Aber wenn einige Spieler bewusst mit extremer Härte ausgeschaltet werden sollen, müssen die Schiedsrichter dafür ein Gefühl entwickeln. Und es wird häufig moniert, dass es bei einigen Spielern schneller der Pfiff kommt als bei anderen. Und ich bin der Meinung, man muss sich diese Pfiffe nicht erst verdienen, sondern sie müssen der Sache geschuldet sein, dass eine strafbare Handlung vorliegt. Und dann muss der Pfiff kommen. Und nicht erst, weil derjenige schon 3-mal Weltmeister geworden ist oder 2-mal Champions League-Sieger, sondern so welche Fouls wollen wir im Handball nicht sehen. Und Philipp Biecher sagt ja auch zu Recht, wir wollen Intensität, wir wollen Härte, wir wollen Emotionen, aber in einem Rahmen, der erträglich ist. Und wenn es Richtung Körperverletzung geht, dann muss man eben halt auch mal Einhalt gebieten, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, da sind wir beide dann bei Philipp Biecher, der ja sagt, es muss im Rahmen bleiben. Ich denke, das ist auch ein Thema von Philipp Biecher, der meines Wissens oder aus Gesprächen mit ihm weiß ich, dass er selbst auch so mit einem Gefühl aus seiner aktiven Karriere herausgegangen ist, dass er nicht genug geschützt wurde als Spieler. Das ist ja auch so ein bisschen sein Thema, dass er ja, wie sehr Spieler geschützt werden, dass er seine Gesundheit geopfert hat und so weiter und so weiter. Und man muss auch dazu sagen, also ich finde wirklich, die Schiedsrichter haben zu spät angefangen, Schipa Goethe zu schützen. Man muss auch sagen, bei dem ersten Foul ist er ja mit runtergegangen, da haben beide Spieler eine Zeitstrafe bekommen. Es gibt Kollegen, die stören sich an dem Verhalten danach. Also Duvniak ist dann ja zur Bank gegangen und hat so ein bisschen Drohgebärden ausgepackt. Philipp Biecher hat sich sehr aufgeregt. Es gibt ja so ein bisschen so eine Meinung, wenn der THW oder andere große Vereine das machen, beeinflussen sie die Schiedsrichter und kriegen danach eher Pfiffe für sich. Wenn kleine Vereine sowas machen würden, kriegen sie danach eher Pfiffe weiterhin oder noch mehr gegen sich. Ich weiß immer nicht, ob man dieser Theorie so genau folgen kann, aber auf jeden Fall nach der ersten Doppelzeitstrafe war es ja nicht so, dass Schipa Goethe danach besser geschützt wurde. Also es ging ja dann noch eine Zeit lang weiter. Die rote Karte kam erst in der 58. Minute. Also.
Genau, da war das Spiel gelaufen zu dem Zeitpunkt. Ja, man kann sicherlich darüber diskutieren, ob diese Aktion oder die Reaktionen auf die Fouls sein müssen, vielleicht auch eine gewisse Theatralik unterstellt wird. Letztlich ist Domagoj Duvnjak der Kapitän des THWs, der versucht, seine Mitspieler zu schützen und tritt entschieden voran. Das erwartet man von einem Führungsspieler. Welche Worte da letztlich gefallen sind, darüber mag man diskutieren, aber der Sport lebt wiederum von Emotionen. Und dementsprechend war es ja nicht die ganze Mannschaft, die auf die Bank zugestürmt ist, sondern es war der Kapitän, der seine Meinung artikuliert hat und für die Mannschaft gesprochen hat.
Also als nebenberuflicher Lippenleser meine ich gelesen zu haben, dass er mehrfach gesagt hat, das machst du nur einmal.
Der hat Kontext er auch, wird so gewesen sein.
Hat er auch nur einmal gemacht. Beim zweiten Mal hat er dann direkt den Schlag ins Gesicht gesucht und dann die rote Karte bekommen. Insofern hat der Spieler sich dran gehalten. Also diesen akrobatischen Move, den hat er nur einmal gemacht.
Ja, gar keine Frage. Also die einzige Frage, die sich letztlich im Anschluss ja noch stellt, ist, warum bemühen die Schiedsrichter, wenn es denn möglich ist, in dieser Situation nicht zumindest den Videobeweis?
Ja, die Frage kann man sich bei so vielen Situationen stellen, aber in der sicherlich auch. Gut, lass uns das abschließen. Und irgendwie auch dann gleich nahtlos in die nächste Kategorie rübergleiten.
Zebra des Monats.
Und ich bin gespannt, ob wir uns da wieder einig sind. Ich glaube, waren wir uns die letzten beiden Male einig?
Wir waren uns, ich hatte glaube ich die letzten beiden Male Elias Elesen ja. Askipa Gütü.
Ich nehme auch, dass
wir gedoppelt haben sozusagen.
Ja, doppeltes Doppel. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob wir daraus ein Triple machen. Ich fange mal an. Mein Zebra des Monats ist der Trainer. Philipp Biecher.
Da würde ich fast mitgehen, oder ich gehe mit. Rein sportlich könnte man wahrscheinlich wieder Elias Elesen Askipa Gütü aus dem Hut zaubern, denn der hat weitergemacht, aber
14 Tore gestern gegen den Bergischen HC.
Aber wenn man sich den letzten Monat anguckt und wir letzten Podcast die Frage aufgeworfen haben, worauf warten Sie denn beim THW?
Ja. Sie haben uns gehört.
Sie haben uns gehört und haben uns eine Antwort gegeben. Ja. Und dementsprechend bin ich ganz bei dir. Mein Zebra des Monats wäre tatsächlich auch Philipp Biecher. Der musste einiges aushalten.
Ja, aber er ist ruhig geblieben. Also die Eckdaten, die kennt ja wahrscheinlich jeder, aber ich sag's jetzt nochmal. Er ist Cheftrainer seit 2019, seitdem dreimal Meister, zweimal Pokalsieger, 2020 Champions League-Sieger. Seitdem er da ist, nur im Jahr 2024 ohne Titel geblieben. Ansonsten in jedem Jahr mindestens ein großer Titel. Jicher, Kieler Sportler des Jahres übrigens, gewählt von den Leserinnen und Lesern der Kieler Nachrichten 2011 bis 2014, viermal in Folge. Jetzt eine gute Zwischenbilanz. Ich finde auch, und das hat mich so ein bisschen jetzt zu der Wahl gebracht, an der Personalie Elias Elefsen Askipa Gütü, um den sich ja schon Gerüchte gerankt hatten, ob er den Verein verlässt. Ich finde, daran kann man ablesen, dass Philipp Biecher auch nochmal einen Sprung in seiner Entwicklung gemacht hat. Es gibt ja Fans und Kritiker, die ihm vorwerfen, mit so einem bestimmten Spielertypus, namentlich oder besonders jungen Spielern und dann eben auch namentlich Elias Elefsen Askipa Gütü als Beispiel, der immer wieder genannt wurde, nicht umgehen zu können. Ich finde, da hat er jetzt irgendwie eine gute Antwort drauf gegeben. Man hat das Gefühl, dass die Chemie, wie man immer so schön sagt, stimmt. Ich finde, er musste was aushalten. Ich finde, das war des Vereins und auch dieser Trainerpersönlichkeit nicht würdig, daraus so eine Hängepartie zu machen. Das haben wir auch, glaube ich, an dieser Stelle schon erörtert. Und gemessen daran ist er sehr ruhig geblieben, hat das weggelächelt, hat seinen Mantra vor sich hergetragen, nichts ist wichtiger als die Organisation, wie er immer so schön sagt, und wurde dann am Ende ja auch mit der Vertragsverlängerung belohnt. Ich finde, die hätte früher kommen müssen. Und was findest du?
Ich schließe mich dem an. Es hätte sicherlich, wenn man nicht mit Philipp Biecher hätte weitermachen wollen, genug Möglichkeiten gegeben, das zu tun, aber dass sie ihn so lange hingehalten haben, finde ich auch schwierig. Letztlich war das die einzig konsequente Entscheidung, wenn man ihn schon so lange hinhält, auch mit ihm weiterzumachen.
Schwächt den Verein, schwächt den Trainer, Schwächt am Ende auch die Position des Aufsichtsrates in seiner derzeitigen Konstellation?
Genau, und hat natürlich auch noch viele, wie wir letztes Mal schon diskutiert haben, viele offene Personalien hinter sich gezogen womöglich, wo Philipp Wiecher nicht ganz unentscheidend ist.
Die immer noch offen sind im Übrigen. Wir reden von den Spielerverträgen, die alle auslaufen im kommenden Sommer.
Ich denke auch, Philipp Wiecher hat gezeigt, dass er dieser Mannschaft durchaus auch andere Facetten einhauchen kann. Jetzt gilt es darum, den Turnaround in der Mannschaft weiter so zu gehen, mit den Jungen, mit der neuen Generation THW, die mit Sicherheit das Ziel Champions League haben muss, wie die finanziellen Möglichkeiten rundherum sind, ob der Kader tatsächlich dann dazu in der Lage ist. Bei 3 möglichen Champions League Plätzen im nächsten Jahr erhöht sich die Chance ja dann womöglich doch etwas.
Wissen wir noch nicht,
aber.
Also die Champions League wird, muss man dazu sagen, einmal zur Erklärung, die Champions League wird erweitert. Und es ist aber noch nicht genau in Stein gemeißelt, dass dann das auch nach sich zieht, dass Deutschland einen dritten Platz bekommt. Die Champions League wird von 16 auf 24 Mannschaften erweitert und es gehen alle davon aus und da die deutschen Top-Vereine auch Antreiber waren, was diese Reform angeht, ist auch damit zu rechnen, aber ich wollte nur einmal kurz sagen, es ist noch nicht beschlossene Sache, welcher Länderverband welche Anzahl an Teilnehmervereinen bekommen wird.
Nein, definitiv nicht, wobei, wenn man sich einfach mal anguckt,
naja,
woher sollen 24 Clubs kommen, wenn nicht dann 3 aus Deutschland, um ein gleiches Qualitätsniveau in Gänze beizubehalten.
Rumänien, Nordmazedonien, Italien wäre doch auch mal was.
Der Bob hat seine Finger im Spiel.
Ich war schon mal in Istanbul. Da sollte Beşiktaş als türkischer Vertreter der Champions League groß gemacht werden. In einer eigentlich für Basketball genutzten Halle für 20.000 Zuschauer und es waren 80 dort. Also
inklusive dir.
80 inklusive mir selbst und inklusive aller Ordner und der Familien der Ordner.
Und der Spieler.
Oh, na, ja, das nicht. Nein, die Spieler habe ich nicht, aber es waren handgezählte 81 Zuschauer, erinnere ich mich.
Der Handball lebt in der Türkei.
Ich will das Thema noch einmal kurz um eine Facette ergänzen, denn wir haben die Leserinnen und Leser vornehmlich unseres Newsletters schwarz auf weiß, das THW-Update. Der Newsletter erscheint jeden Donnerstag und die Leserinnen und Leser, die den abonniert haben, hatten wir auch gefragt, ob sie die Vertragsverlängerung von Philipp Wiecher gut finden. Das haben 43,4%, also finde ich auch ein guter Wert, haben das angeklickt. 18,3% finden, die Entscheidung ist richtig, aber kam zu spät, das, was wir eben schon besprochen hatten. 28,6% haben sich allerdings auch einen neuen Trainer gewünscht. Also finde schon ein ganz differenziertes Bild. Hätte ich aber so auch erwartet. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, also im Prinzip sind es ja über 60%, die Trainerverlängerung gutieren. Es gibt immer Leute, die mehr wollen. Es gibt auch immer Leute, die berechtigt, wie wir ja schon gesagt haben, Kritik an einem Trainer äußern, vielleicht auch andere Wünsche hätten, vielleicht mit der Person nicht so gut können oder wie auch immer. Also ich denke, das ist ein relativ normales Ergebnis, es ist ja kein ganzes Drittel, was sich dagegen ausgesprochen hat. Wahrscheinlich wird sich so der ein oder andere Parteivorsitzende mittlerweile auch über solche Wahlergebnisse freuen.
Das stimmt.
Innerhalb seiner Partei, nicht bei Wahlen.
Ja, das stimmt. Aber dann nutze ich die Gelegenheit auch, um eben deswegen auch nochmal Werbung zu machen für unseren Newsletter. Das machen wir normalerweise ja immer erst im Ausblick, ganz am Ende. Aber jeden Donnerstag, THW-Update, da spielen wir auch immer ein bisschen rum mit Umfragen und Statistiken und so weiter. Und binden wie in diesem Fall eben auch diejenigen, die den Newsletter abonniert haben, gerne mit ein. Also gerne mal abonnieren, draufklicken, vorbeikommen, dann haben wir mehr solcher interessanten Zahlen zu bieten. Gut, Zebra des Monats, wir sind uns wieder einig. Gucke ich mal, ob wir in der nächsten Kategorie in unseren Meinungen auseinandergehen. Und zwar sind das die
Zebras ohne Ball.
Ich erkläre das jedes Mal. Die Zebras ohne Ball sind eigentlich dafür gedacht, für Themen, wo Zebras vom THW Kiel andere Dinge machen als Handball spielen. In letzter Zeit wurden wir aber so ein bisschen dazu gezwungen, dieses Feld zu nutzen für die vielen Verletzten. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal zusammensetzen, unsere Köpfe zusammenstecken und nochmal nach einem neuen Kategoriennamen suchen, sowas wie Zebra-Lazarett oder vielleicht ist das jetzt ja auch nochmal ein guter Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ob sie vielleicht eine gute Idee haben für eine Kategorie, in der wir immer die vielen Verletzungen und Ausfälle behandeln.
Wobei bei dem eng gesteckten Terminplan auch wirklich wenig Zeit für außerhandballerische Aktivitäten der
das
Handballer
stimmt.
besteht,
das stimmt.
Wenn sie denn nicht gerade tatsächlich dem Lazarett angehören.
Also gedacht war das mal für Zebras, die sich irgendwo anders engagieren oder gut, für Zebras, die heiraten, haben wir ja Zebras in Love. Die Kategorie gibt es ja auch, aber für, ich weiß nicht, mir fällt Ole Ramel ein, der als Jäger unterwegs war, oder es gibt Leute, die immer nur schlafen, so wie Domagoj Duvnjak oder
macht er ja nicht mehr, hat er ja mittlerweile gesagt.
Kann er ja auch nicht mehr mit so vielen Kindern, aber die andere Hobbys haben und ja, wie gesagt, wir missbrauchen diese Kategorie jetzt so ein bisschen für die vielen Zebras, die im Moment nicht mitmachen dürfen.
Ja, Viktor Szilagyi hat gesagt, kurzfristige Ausfälle müssen wir mit diesem Kader kompensieren. Mir stellt sich aktuell fast die Frage, wie viele Ausfälle verträgt der THW denn überhaupt noch? Denn mal abgesehen von Langzeitverletzten kommt jetzt die Erkältungswelle hinzu und wir haben immer wieder kurzfristige Ausfälle plus kleinere Verletzungen, die dann doch eine größere Tragweite haben, auch wenn es nur 3 Wochen sind, aber dann womöglich 4-5 Spiele betreffen. Der Zebra-Kader kriegt so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, oder?
Man konnte bisher immer sagen, das ist eine respektable Mannschaft, die da verletzt irgendwo aus dem Lazarett zuschaut, aber das Problem ist, diese Mannschaft hat jetzt keinen Torhüter mehr. Denn am Sonntag, und da haben wir am Anfang schon drauf hingewiesen, am Sonntag hat Gonzalo Pérez de Vargas sein lang von den Fans ersehntes Debüt im THW-Trikot gefeiert. Ich war sozusagen unser Schreiber und als er reinkam, war ich kurz davor, den Text schon komplett umzukrempeln auf Märchen, weil er nach ungefähr 20 Minuten eingewechselt wurde für einen wirklich sehr glücklosen Andreas Wolf und sofort den ersten Ball parierte, frei gegen den späteren Rotsünder. Hätte alles gepasst irgendwie. Und es war so, also während er diesen Ball hielt, haben die Leute noch Standing Ovations gespendet und haben gejubelt und so weiter. Allerdings hat er dann danach auch keinen Ball mehr angefasst und wurde nach der Pause wieder ausgewechselt. Aber wie gesagt, der macht wieder mit. Das heißt, die verletzten Mannschaft hat keinen Torwart mehr, aber wenn man sieht, wer da alles dabei ist, also Henrik Pekeler, Achillessehne, aber rekonvaleszent und kurz vor seiner Rückkehr, könnte man glaube ich sagen, Emil Madsen, Knorpelschaden, Petter Överby, Einblutung in seinem Oberschenkelmuskel nach einem Pferdekuss, Magnus Landin jetzt auch ausgefallen mit Adduktorenproblemen, Erik Johansson mit einem Infekt, ich hatte jetzt gehört, es sei Magen-Darm gewesen, der junge Keeper Leon Nowotny hatte auch diesen Effekt gesagt?
Ja, hoffentlich wird es nicht zum Effekt innerhalb der Mannschaft.
Ja, genau, das ist der Magen-Darm-Effekt, aber wir schneiden das mal nicht raus. Also es wird langsam düster und vor allem, wenn ich mir anschaue, Pekeler, Överby, Landin, das sind alles ausgewiesene Abwehr-Cracks.
Ja. Das sind alles 4 Spieler, die dem THW bei einer recht anfälligen Abwehr im Moment alle gut täten, weil sie alle auf den Halbpositionen mindestens und zu großen Teilen eben halt auch im Mittelblock helfen könnten. Und da muss man sagen, da kann man Lukas Laube und Virona Cinovic im Moment fast gar keinen Vorwurf draus machen. Die spielen halt 60 Minuten durch in einer hohen Spielgeschwindigkeit. 78 Tore hatten wir gestern. Ich weiß nicht, wie viele Angriffe. Entsprechend viele. Da kann man nicht immer konzentriert sein. Umso mehr macht sich das halt bemerkbar, wenn du nicht wechseln kannst. Also Petter Överby schmerzt aktuell, glaube ich, sehr als Ausfall.
Man muss ja auch sagen, also wirklich mit Verlaub, nichts gegen den Bergischen HC, aber Aufsteiger Kellerkind in der Handball-Bundesliga und du kassierst zur Pause schon 22 Tore und 35 Gegentore in eigener Halle gegen den Bergischen HC. Da kann ich verstehen, und das brodelt ja gerade auch schon wieder so ein bisschen bei den Fans, da kann ich verstehen, dass so eine Sorge aufkommt, wie soll das denn funktionieren, wenn jetzt die Spiele zum Beispiel gegen die Füchse kommen. Am kommenden Samstag spielt der THW bei den Füchsen Berlin, spielt aber auch im Pokal Mitte Dezember nochmal bei den Füchsen Berlin, wenn es im Viertelfinale um den Einzug ins Final Four geht. Und das ist ja nicht das letzte schwere Spiel in diesem Jahr. Und
Ja, wobei die Füchse natürlich wahrscheinlich nicht gerade das beste Beispiel sind, denn die sind selbst eine Mannschaft, die viele Tore wirft, viele kassiert. Schwieriger wird es wahrscheinlich gegen Mannschaften, die tatsächlich eine hohe Effektivität an Tag legen und eine vernünftige Abwehr spielen können, wie Magdeburg zum Beispiel.
Ja, gut, das ist natürlich ein noch größerer Brocken, aber die Füchse sind natürlich ein anderer Gradmesser als der Bergische HC, gegen den du gestern schon 35 Tore kassiert hast.
Aber du hast halt auch 43 geworfen.
Genau.
Also das ist, ja, dieses
aber
Gleichgewicht.
Aber gelingt das in der Max-Schmeling-Halle, 43 Tore zu werfen auswärts? Also
ich
das
prognostiziere
ist
mal, dass es keine 43 Tore werden. Nee. Aber ich lasse mich gern eines anderes.
Wenn der THW 43 Tore in Berlin wirft, dann gebe ich so richtig eine aus nächste Woche.
Wenn sie dann auch noch 42 kassieren, ja, genau. Nur dann sind sicherlich alle glücklich bei den Zebras. Ja, es ist sicherlich ein Problem. Die Frage ist eben halt immer, wie viele Gegentore insgesamt auch der neuen Spielart und Weise geschuldet sind. Also wenn ich eben halt deutlich mehr Angriffe spiele, kann ich auch deutlich mehr Tore kassieren. Wenn ich pro Spiel jeweils nur 30 Angriffe spiele, dann werde ich wahrscheinlich auch keine 30 Gegentore kassieren.
Das ist ja richtig mathematisch hier so langsam, aber ja.
Es ist natürlich, das ist der Spielart und Weise natürlich ja. In Teilen geschuldet und letztlich ist es aber natürlich eine Frage dessen, gerade wenn man dann in die Positionsangriffsverteidigung kommt, dann muss man eben halt auch Ballgewinne generieren und da hapert es aktuell dann
ja,
doch ab und an mal.
Ja, aber du schaust 41-36 in Barling bei einem Zweitligisten im Pokal, 43-35 gegen den Bergischen HC, das sind ja schon Werte, die herausstechen.
Aber
zum
es geht
Vergleich
auch mit 25-25 in Gommers.
Ja, aber zum Vergleich gegen Ostrov Wielkopolski war es am Ende ein 34-21. Da sind vielleicht die Kräfteunterschiede ein bisschen angemessener wiedergespiegelt.
Zeigt aber dann auch wieder, worauf wir alle hinweisen, wie hoch die Qualität in der Bundesliga und bisweilen sogar in der zweiten Liga ist. Gerade wenn man das so in Vergleich setzt, ist Wielkopolski sicherlich dann im deutschen Quervergleich nicht ganz so hoch anzusiedeln.
Ich würde sagen, wir beenden diese Kategorie mit einem ganz dicken Daumendrücken, dass diesen Magen-Darm- oder grippalen Infekt sich jetzt nicht noch mehr THW-Spieler einfangen und dieses Karussell sich da nicht noch weiter dreht, dass immer einer wieder runterspringt und dann aber drei andere wieder aufspringen.
Wäre wünschenswert, denn wir haben noch ein bisschen was vor dieses Jahr.
Genau. Bringt uns gleich zur nächsten Kategorie. Wir holen jetzt noch einmal schnell die Glaskugel raus. Und schauen und kombinieren diese Glaskugel vielleicht auch gleich mit unserem Ausblick, denn alleine der nächste Monat bis zu unserer nächsten Folge hat es doch in sich, wobei ich schon finde, du hast eben ein bisschen versucht, das klein zu reden. Ich finde schon am Samstag das Spiel bei den Füchsen Berlin, finde ich, ist schon das Wichtigste, kann man das sagen?
Im nächsten Monat würde ich auch sagen.
Also ich
plus vielleicht das Montpellier-Spiel, weil du die Punkte dann auch wieder
genau.
mitnimmst.
Genau, ich liste mal auf. Also es geht ja los, wie schon besprochen, morgen in Bern beim BSV Bern in der European League. Dann in Berlin, wie gesagt. Danach kommt ein Heimspiel gegen Frisch auf Göppingen. Dann auswärts in Ostrow Wielkopolski in Polen. Dann in Eisenach. Auch nicht zu unterschätzen in der Bundesliga.
Und nein, in der Halle wird es immer schwer.
Ja, und am 2. Dezember dann das Heimspiel gegen Montpellier, wo es, wie du sagtest, um die nächsten direkten Konkurrentenpunkte für die Hauptrunde geht. Also 4 Auswärtsspiele, 2 Heimspiele, das ist schon mal nicht so schön. Und 3-mal European League, 3-mal Bundesliga. Also ein ganz schön buntes Paket.
Absolut. Und du hast es gerade eben schon gesagt, natürlich, das Berlin-Spiel ist eminent wichtig in jeglicher Hinsicht. Sollte man da tatsächlich Big Points landen können, dann schlägt sich das tatsächlich ja nicht nur in der Tabelle nieder, sondern das würde, glaube ich, auch für den Jahresendspurt ganz, ganz viel Rückenwind geben, weil wir natürlich auch über den Zeitraum, den du gerade eben schon angesprochen hast, gibt es eben halt ja auch noch das zweite Spiel gegen Berlin im DAB-Pokal im Viertelfinale, was richtungsweisend ist. Das würde dem THW, glaube ich, schon viel Aufwind bescheren. Und man würde die Füchse auf 4 Punkte distanzieren können, sollte man da gewinnen, was natürlich auch nicht von der Hand zu weisen ist. Also gar keine Frage. Das ist ein Spiel, was die Richtung für Champions-League-Ambitionen vorgibt.
Nun, es geht ja nicht darum, irgendwie aufzuwiegen, wer nun schlimmer dran ist, aber die Füchse haben auf jeden Fall auch Verletzte zu vermelden und auch Schwergewichte. Also Fabian Wiede fällt bis zum Saisonende aus, Nils Lichtlein, Nationalspielmacher und Linkshänder, hat auch Probleme im Adduktorenbereich. Dann haben die mit Kreisläufer Herburger, Rechtsaußen Leo Brandner auch noch 2 andere Verletzte. Also die sind auch nicht in Bestbesetzung. Manager Bob Hanning hat schon gesagt, dass der nach Eisenach ausgeliehene Max Benecke nicht zurückgeholt wird. Also die Füchse scheinen auch einigermaßen ruhig zu bleiben. Aber auf jeden Fall werden da am Sonnabend in Berlin am Mauerpark nicht die beiden nicht 2 Mannschaften in Bestbesetzung aufeinandertreffen.
Nee, personell ist da keiner auf Rosen gebettet.
Nee.
Absolut nicht.
Meinst du, das wird irgendwie die Statik dieses Spiels oder auch die Art der Spielweise verändern?
Kann ich mir durchaus vorstellen. Hängt sicherlich auch tatsächlich maßgeblich erstens davon ab, wie der THW die Auswärtsreise nach Bern übersteht, inklusive Magen-Darm-Infekt, der grassiert, und die Füchse Berlin nicht
zu sitzen die bei dir im Zug, oder?
Nee, Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank nicht? Die dürfen fliegen, ich darf Zug fahren. Mal sehen, wer nachher das Bessere losgezogen hat.
Wer hat da jetzt Gott sei Dank gesagt? Die oder du?
Ja, das wird, sag ich ja, mal gucken, wer da nachher, ach so, ja, also wenn, haben die ja im Moment den grippalen Infekt bei sich und nicht ich. Dementsprechend hoffe ich, dass ich davon nicht betroffen sein werde. Ja, und die Füchse müssen natürlich auch am Donnerstag noch Champions League spielen, haben auch eine Auswärtsreise nach Portugal vor der Brust. Die werden auch beansprucht sein. Auch für die ist die komfortable Lage natürlich in der Champions League so.
Noch ein Vorteil THW, die Füchse spielen erst am Donnerstag.
Ja, mit Sicherheit.
Gar in Lissabon, richtig?
Da, genau, dafür spielen sie aber dann nachher am Samstag zu Hause. Sprich, sie haben nicht den weiteren Reisetag. Das gleicht sich, glaube ich, meines Erachtens aus. Auch die Füchse haben jetzt nicht den immensesten Druck in der Champions League. Die stehen grandios da.
Also beide Mannschaften spielen auswärts international, aber der THW hat 2 Tage mehr zur Regeneration. Und die Reise nach Berlin ist jetzt ja auch nicht so.
Nein, aber man muss reisen und Das ist in der jetzt gerade auch wieder unter der Prämisse, wen setze ich in einen Bus, wer ist noch ansteckend, wen kann ich mitnehmen, und wie auch immer ist das ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ja, also sagen wir so, das Spiel der Füchse steht und fällt mit Matthias Gitzel. Wenn sie den irgendwie in den Griff kriegen, dann wird das sicherlich ein immenser Vorteil sein, und dann gibt es eben halt immer noch 2 Torhüter, die den Füchsen womöglich immer ein bisschen das Leben retten. Der THW hatte immer ein bisschen mehr Probleme mit Milos Saveljev. In dieser Saison ist der Junge noch gar nicht so richtig in die Spur gekommen, da hält Lasse Ludwig tatsächlich ebenso gut, aber ich glaube, der Schlüssel wird sein, Matthias Gitzel in den Griff zu kriegen.
Der THW hat dafür jetzt aber auch 3 Torhüter, also nicht auch, aber der THW hat dafür jetzt 3 Torhüter, die addiert gestern ja immerhin das Torhüterduell mit dem Bergischen HC noch ausgeglichen gestalten konnten. Also viel hilft viel, würde ich sagen.
Wenn jeder am Samstag 7 Bälle von den THW-Torhütern hält, dann sehe ich ganz gute Chancen.
Ja. Also ich glaube, es wird kein direktes, aber ein kleines Privatduell zwischen Matthias Gitzel und Elias Ellefsen Aschipagötu werden. Ich kann mir vorstellen, dass Elias diese Bühne auch richtig cool findet, wo er mal zeigen kann, hey, ich bin auch hier und ich kann auch was. Und ich glaube, dass Gonzalo Perez de Vargas 10 plus x Bälle halten wird. Und ich glaube auch, dass wir 1 oder 2 von den Verletzten und Ausgefallenen wiedersehen werden. Also Ich freue mich auf Berlin.
Ja, man darf, glaube ich, oder hofft, glaube ich, tatsächlich, dass Erik Johansson auf jeden Fall bis Samstag auf dem Damm sein sollte.
Und Petter Overby.
Petter Overby wäre natürlich echt ein, ja, ein Bonusfaktor, um eben halt auch im Mittelblock vernünftig zupacken zu können und nicht womöglich nach der ersten 2 Minuten Strafe eine Abwehr umstellen zu müssen, damit man nachher noch genug Mittelblock hat.
Super. Also, ich fahre nach Berlin und freue mich darauf. Du fährst morgen nach Bern. Ich drücke dir die Daumen, dass auch vor der Landesgrenze zur Schweiz alle Zugverbindungen klappen. Ich werde es mir, nachdem ich den 10. Geburtstag meiner Tochter gefeiert habe, abends am Fernsehschirm anschauen. Die Spiele bis zur nächsten Aufnahme am 9. Dezember sind wir wieder hier. Die haben wir eben schon skizziert. Was fehlt noch? Den Newsletter haben wir schon erwähnt, jeden Donnerstag. Schwarz auf Weiß, das THW-Update. Es gibt einen WhatsApp-Kanal, THW Kiel News, den ihr alle gerne abonnieren dürft. Und bei Fragen und Anregungen freuen wir uns über Input unter sportredaktion@kieler-nachrichten.de. Habe ich was vergessen?
Nö, packen wir es an.
Packen wir es an, genau. Also, viel Spaß in Bern.
Dir? Danke dir in Berlin.
Danke.
Wollen wir die Bären erlegen? Einmal ich, einmal du.
Ja, genau.
Die Berner und die Berliner Bären,
das wär's doch. Ja, das ist ein schönes Bild für unsere nächste Aufnahme. Also allen einen weiterhin schönen November und bis demnächst.
Ciao, ciao.
Ciao.